Herzlich willkommen zum GenAI-Special des IT-Tacheles-Podcasts von Adesso. Normalerweise sprechen wir hier über GenAI und die Rolle, die diese Technologie in Unternehmen spielt, aber heute wollen wir mal einen leicht anderen Fokus setzen. Es geht heute stärker um das Thema Daten und wie Unternehmen durch den sinnvollen Einsatz von Daten auch einen Wettbewerbsvorteil erzielen können. Aber wo könnte man das noch besser sehen als im Profifußball? Und wer mich kennt, weiß, bei welchem Verein man das dann nämlich am besten tut, nämlich beim BVB. Und deshalb spreche ich hier heute mit Patrick Heiermann vom BVB über die Nutzung von Daten im Fußball. Und unter dem Namen Kick It, wie Daten zu Spielmachern werden, wollen wir die Folge heute gestalten. Patrick, schön, dass ich da sein darf hier in Brakel am Trainingsgelände.
Ja, vielen Dank für eure Anfrage und Einladung zum Podcast.
Ja, wunderbar. Ja, Patrick, dann erzähl doch einmal ganz kurz, wer du bist und was du beim BVB so machst.
Ja, mein Name ist Patrick Heiermann. Ich bin im Moment Teamleiter für das Projektmanagement in der BVB-IT und habe aber vor dieser Rolle die Aufgabe als IT-Projektmanager gehabt, den Sportbereich zu entwickeln. Mhm. Bin jetzt seit 4 Jahren fast beim BVB und hatte die ehrenvolle Aufgabe, mich um den Bereich Sport zu kümmern. Ja, und ich denke mal, das ist der Grund, warum wir dann heute hier sprechen.
Ja, war ja auch wirklich ein cooles Projekt, ne? Aber erzähl doch mal so für diejenigen, die sich da nicht so intensiv mit dem Spitzensport so bisher beschäftigt haben, wie wichtig sind denn Daten da heute? Was gibt's denn überhaupt? Was erlebt ihr denn beim BVB?
Ja, also ich kann es auch aus meiner persönlichen Erfahrung etwas schildern, mhm, weil in meiner Vita war ich vorher in der Versicherungswelt tätig, ja, bin also eher auch für mich in einen neuen Kontext gekommen und bin Fußballfan, habe auch schwarz-gelbe DNA in den Adern und habe natürlich auch eine Perspektive auf den Fußball gehabt und natürlich auch auf den BVB. Aber diesen tiefen Einblick, den habe ich natürlich jetzt erst in den letzten 4 Jahren bekommen, mhm, und ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der Fußball und der Profifußball schon so intensiv mit Daten arbeitet und auch mit so wissenschaftlichen Ansätzen. Mhm. Also das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Fans sich gar nicht vorstellen können, wie viele Parameter wir erheben und damit arbeiten. Weil jetzt komme ich aus der Vergangenheit ja auch aus der Datenecke. Aber dass es dann doch so umfangreich ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Also schon sehr, sehr viele Daten.
Und über was spricht man da? Ist das, weiß nicht, Blutzucker, Beschleunigungswerte, Pässe oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das geht tatsächlich über alle Einheiten. Also genau das, da reden wir über den Bereich der Leistungsdiagnostik. Mhm. Auch da können Fans ja heute über App und YouTube bekommen sie schon Insights und kriegen mal Einblicke. Genau das sind zum Beispiel dann diese Testverfahren, mit denen genau solche Parameter erhoben werden. Dann haben wir aber auch Dinge, die wir in der täglichen Arbeit einsetzen. Und auch das kennt man vielleicht oder hat schon mal gesehen, dass Spieler Westen tragen. Da sind dann GPS-Tracker drin, die dann halt eben Trainingsleistung oder Spielleistung aufzeichnen. Aber es geht darüber hinaus. Wir erfassen medizinische Daten, also auch Behandlungen, die getätigt wurden, werden erfasst, Medikationen, wir reden über das Scouting, mhm, wo wir uns Spieler betrachten, die noch nicht beim BVB sind, da arbeiten wir mit Datendienstleistern zusammen. In der Jugend, wie sich Spieler entwickeln, da sind auch pädagogische Ansätze dabei, also diese Palette ist sehr, sehr breit.
Okay, also das klingt auf jeden Fall so. Jetzt aus der Versicherungswelt zum BVB ist ja auf jeden Fall mal spannend. Wie kam es dazu? Wolltest du einfach dem Herzblut näher kommen? Oder?
Das war tatsächlich eher ein Zufall,
okay,
weil ich mich eigentlich in der Versicherungswelt ganz wohl gefühlt hatte und da auch gut und gerne gearbeitet habe. Aber in der Corona-Zeit gab es einen witzigen Tag. Ich musste mich mit meiner Frau damals abwechseln wegen der Kinderbetreuung. Und ich hatte dann abends eigentlich durch so eine Push-Benachrichtigung auf Xing eine Stellenausschreibung beim BVB gesehen und habe mir die dann mal durchgelesen, habe gedacht, wow, das vom Profil her, das passt 1:1.
Okay.
und habe dann gedacht, ach, schreib doch einfach mal eine Bewerbung, auch wenn ich gar nicht so diese ernsthafte Ambition hatte, jetzt zu wechseln, okay. Wollte ich einfach mal schauen, okay, reicht es mal ein und schau mal, was draus wird, weil am Ende des Tages dein Herzensverein. Und so wurde aus einer Portion Spaß oder Prise Spaß dann hinter Ernst. und dann sah ich mich mit dem, ja, der Möglichkeit auseinandergesetzt, das zu machen, und habe mich dann gefragt, okay, das ist jetzt eine Chance, und ja, dann, die hat sich ergeben und die habe ich dann ergriffen. Und so bin ich zum BVB gekommen.
Und wenn man so von der, ich sag mal, eher klassischen Unternehmenswelt zum BVB kommt, was gibt es irgendwas, von dem du sagen willst, das hat dich am meisten überrascht oder das ist so wirklich anders?
Muss ich schon sagen, jetzt ist die Versicherungswelt sicherlich auch schon sehr prägend und auch eine Branche, die gerade, wenn wir über IT, weil ich bin IT-Projektmanager, Daten und Statistiken waren für die Versicherungswelt immer das Herzstück. Jetzt sicherlich im Fußball, gerade erst im Kommen. Mhm. Das muss man auch sagen. Das ist sicherlich noch eine etwas junge Entwicklung in der gesamten Branche, die immer wichtiger wird, die auch immer tiefgehender und tiefgreifender wird. Aber klar, ich hatte natürlich in der Versicherungswelt andere Voraussetzungen als hier.
Ja, klar.
Und die haben wir dann unter anderem jetzt auch mit dem Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, dann hier auch ein Stück weit schon geschaffen.
Ja, perfekte Überleitung, Projekt. Erzähl doch mal, was war denn so der Rahmen? Wie kann man sich das denn vorstellen? Was habt ihr gemacht? Wo standet ihr, bevor es das Projekt gab? Und warum habt ihr es überhaupt gemacht?
Genau, also wir haben meine erste Zeit, die ersten Monate waren dadurch geprägt, sich erstmal ein Bild zu machen. Ich habe immer davon gesprochen, ich brauche einmal so einen Überblick über die Topologie. Also bildlich gesprochen, ein Vogel, der mal einmal aus der Luft über den BVB fliegt und mal sieht, okay, was gibt's denn überhaupt alles und welchen Zustand haben Einheiten und Fachbereiche? Und das waren die ersten Monate, und aus dieser Analyse heraus ist dann das Ergebnis entstanden, dass wir ja schon viel mit Daten arbeiten und auch Produkte einsetzen, aber wir waren noch sehr ineffizient in dem Datenteilen und auch in, ich sag mal, dem technologischen Fundament dahinter. Also es waren alle sehr, sehr viele Silos, Fachbereich-Silos, Datensilos, System-Silos. Und damit dann halt, ja, wenn man Dinge geteilt hat, immer sehr ineffiziente Prozesse. Und viele der Fachbereichskollegen mussten sich dann halt eben auch mit unnützer Arbeit beschäftigen, für die sie eigentlich ja gar nicht hier beim BVB sind.
Ja, ja.
Und das war ein ganz guter Ansatz, weil da konnte man mit Technik garantieren, das zu automatisieren und die Prozesse effizienter zu machen und auch den Fokus der Mitarbeiter auf ihre eigentliche Kernkompetenz und Tätigkeit zu legen. Und aufgrund dieses Analyseergebnisses habe ich dann Strategieempfehlungen gegeben. Und wir haben das ja auch Sports Data Hub genannt und unter anderem prinzipienbasierte strategische Entwicklung, dass man erstmal sagt, okay, alle Informationen, die Borussia Dortmund selber produziert und erhebt, die sind wertvoll und die möchten wir bei uns haben und wir möchten mit ihnen arbeiten.
Aber es ging schon ganz konkret um den Sportbereich, ne? Also
absoluter
jetzt nicht
Fokus,
der, ich sag mal, im Merchandise-Shop, wie viel verkauft wurde, so Zahlen nicht, sondern wirklich konkret Spielerinformationen, alles, was ihr im Sport so braucht.
Genau, also Fokus jetzt in dem Projekt und in dem Vorhaben lag total auf dem Sport und da auch insbesondere des Fußballs und auch des Profifußballs. Natürlich haben wir auch zum Beispiel den Nachwuchs im Blick und haben auch dafür entwickelt und gearbeitet. Aber vieles hat sich natürlich schon fokussiert auf den Bereich Profifußball und da dann um alle Einheiten und Staff-Akteure, die halt eben mit den Profis zu tun haben und um deren Prozesse zu verbessern und denen mehr Möglichkeiten zu geben, mit Daten zu arbeiten.
Und jetzt stelle ich mir das ja gar nicht so einfach vor. Also ich sehe ja viele so Datenprojekte bei Kunden, klassischen Organisationen vom diskreten Fertiger bis hin zum Retailhändler oder auch der Bank. Die haben natürlich, wie du das beschrieben hast, ne, in der Versicherungswelt, die haben alle irgendwelche Grundlagen. Das war ja echt die Pioniersarbeit, die ihr hier geleistet habt am Anfang. Was waren denn so die größten Challenges, mit was musstet ihr euch denn da so, ich sag mal, rumplagen, wenn man das so sagen darf?
Ja, also das kann ich so bestätigen. Es ist tatsächlich Pionierarbeit gewesen, weil, ich sag das jetzt mal ganz, ganz klar, man hat viel halt mit, ich sag mal, normalen Office-Tools gemacht. Und auch wenn ich, wenn Excel ein gutes Produkt ist, ist das aber keine Daten- oder IT-Strategie.
Habe ich mal in meinem R-Studium gelernt. Excel ist eine Datenbank der Kategorie TOJPS. Tool ohne jegliche Performance und Sicherheit.
Ja, das waren tatsächlich auch die Erkenntnisse. Also es war ja nicht nichts da, sondern auch diese Einheiten haben sich ja schon versucht, selber zu helfen. Und da greift man natürlich dann, und da muss man auch verstehen, ein Sportwissenschaftler ist ein Sportwissenschaftler und kein Entwickler. Klar. So, und dann haben die Kollegen ja auch mit genau solchen Tools gearbeitet. Und dann stellt man relativ schnell fest, eine Saison ist mit den Daten vielleicht noch abbildbar, aber kommt dann die nächste Saison und man hat wieder diese Unmengen an Daten, dann gehen diese Tools in die Knie. Also konnte das keine Lösung sein. Und wir mussten dann ja mit einem technologischen Ansatz ran. Wir haben uns da dann halt eben auch für Cloud-Prinzipien ausgesprochen, damit wir jetzt nicht mehr noch Blech irgendwie kaufen und hier hinstellen, wo wir uns drum kümmern müssen.
Kannst du ein bisschen mehr zu sagen? Was war da so die Technologieauswahl?
Wir haben eine Phase gehabt, wo wir uns mit verschiedenen Hyperscalern und Cloud-Anbietern beschäftigt haben, sind da auch in die Analyse gegangen, um das Passendste für den BVB zu finden. Mhm. Weil auch da muss man verstehen und berücksichtigen, wir sind jetzt keine Tech-Company, sondern wir sind ein Fußballverein. Und unsere IT-Abteilung und auch das damalige Team, das waren eine Handvoll Leute. So, und wir müssen diese Methoden einsetzen, die uns am besten dazu befähigen, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen mit Technik. Mhm. Und wenn wir jetzt dann.
Das muss schnell und auch einfach verwendbar und auch wartbar hinterher sein, ne?
Genau, absolut. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt, wenn wir mal über Cloud-Komponenten sprechen, von Beginn an auch immer so dieses Serverless-Ansatz im Blick gehabt, dass wir uns möglichst um wenig kümmern müssen und uns fokussieren können, weil wir halt eben eine kleine Unit sind.
Ja, klar. Okay, und kannst du so die Top 3, 4 Technologien, die ihr nutzt, kannst du dazu was sagen oder willst du lieber nicht?
Mit den konkreten Anbietern, mit denen wir jetzt arbeiten, kann ich oder möchte ich namentlich nicht nennen.
Ja, ist okay.
Aber ist davon auszugehen, dass es große, bekannte Hyperscaler sind, die halt eben auch die Technik mitbringen, uns in die Lage zu versetzen, genau das zu tun und den Anforderungen von uns gerecht zu werden.
Mhm. Und jetzt hast du ja gesagt, das Team war klein, eine Handvoll Leute. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Weil oft haben solche Projekte ja, ich sag mal, zig benötigte Rollen, ne? Vom Product Owner über Agile Master oder ähnliches, ne? Das ist natürlich dann in so einem Kontext gar nicht so trivial, ne?
Absolut. Wir haben ehrlicherweise ganz klassisch ein Projekt aufgesetzt und haben da auch erstmal verschiedene Projektinstanzen. Wir haben halt eben auch einen, zum Beispiel einen Lenkungskreis, der halt wirklich strategische Dinge entscheidet, der besetzt ist mit Mitgliedern bis zur Geschäftsführung und haben damit auch die entsprechende Akzeptanz hergestellt für dieses Projekt, für dieses Vorhaben und für die Aktivierung und Mitwirkung der ganzen Mitglieder am Ende des Tages. Dann im operativen Projektgeschäft, wie haben wir es gemacht? Wir haben halt eben ein Dachprojekt, ein Hauptprojekt, was verschiedene Teilprojekte dann hatte und auch bis heute noch hat. Es läuft ja auch noch, wir arbeiten ja auch noch dran. Klar, ein Teilprojekt ist erstmal Plattformaufbau, wo wir Leute brauchten. Und da ist ja dann auch die Partnerschaft mit Adesso für uns sehr wertvoll, weil wir sind halt eben keine Tech-Company, wir haben nur ein paar Handvoll Leute und da tut es dann einfach gut, in dieser Partnerschaft auf eure Ressourcen, auf euer Know-how und die Expertise zurückgreifen zu können. Und ihr habt das dann am Ende des Tages ja genau mit uns dann auch aufgebaut. Und so hatten wir zum Beispiel ein Teilprojekt, was sich genau um Technologie und Plattformaufbau beschäftigt hat. Mhm. Und dann hatten wir zugeschnittene Teilprojekte, die dann halt fokussiert auf Fachabteilungsentwicklung ausgelegt waren. Wir sind gestartet mit den Sportwissenschaften, da lag ein Fokus drauf. Mhm. Und ein anderes Teilprojekt war das Datenscouting. Mhm. Und in diesen Teilprojekten wurden dann Lösungen entwickelt, zum Beispiel Automatisierung der GPS-Daten. Also wenn die Spieler heute nach dem Training vom Feld gehen, dann wird alles automatisch verarbeitet. Und die Athletiktrainer oder halt eben auch der Trainerstab, die brauchen nur noch ihren Rechner anwerfen und können dann sofort in, ich sag mal, BI-Tools und Dashboards reinschauen und sehen sofort die Leistungsparameter aus diesem cool. Training. Und das war vor dieser Zeit deutlich unangenehmer, weil da noch viele To-Dos waren, die wir jetzt alle automatisiert haben.
Ja, super. Und wenn man jetzt so da drauf guckt und sagt, okay, wir predigen ja immer das Domänenwissen als wesentlichen Erfolgsfaktor für genau auch solche Lösungen. Wie musstet ihr denn da mit den Fachbereichen intensiv zusammenarbeiten? Und dann gibt es da einen engen Austausch oder kann man sich das vorstellen, dass das eigentlich trivial ist, weil man weiß, was so ein Sensor liefert und dann kann man das auch ganz gut abbilden?
Ja. Absolut. Domänenzuschnitt ist auch immer gerne ein Wording, was ich benutze. Und so ist im Prinzip auch diese Sport-IT-Unit, die jetzt entstanden ist, ausgelegt. Wir haben verschiedene Fachdomänen und wir müssen mit ihnen interagieren und zusammenarbeiten. Cool. Weil am Ende des Tages sind wir jetzt nicht die Akteure, die im Daily Business mit den Spielern arbeiten oder Transferentscheidern und so weiter, sondern wir sind ja im Prinzip die Mittelsmänner, die den fachlichen Need verstehen müssen und dann schauen, okay, wie kriegen wir das technisch am besten umgesetzt. Wir sind eng verwoben mit den Fachabteilungen, das ist auch notwendig. Und da gibt es aber auch Unterschiede. Mhm. Also wir haben Fachabteilungen, mit denen sind wir wirklich fast täglich in einem sehr engen Austausch und arbeiten, ich sag jetzt mal, Scrum-nah. Also wir nutzen schon auch viele agile Elemente, sind jetzt aber nicht irgendwie voll agil und voll Scrum, das sicherlich nicht, aber wir nutzen schon viele Events, wie zum Beispiel Dailies, wo wir uns austauschen. Und dann haben wir aber die Herausforderung, dass wir auch andere Einheiten haben, die sind halt getrieben vom Spieltag, von den von den Wettbewerben, von den Kalendern, die sind oft auf Reisen und so weiter. Da passt das natürlich dann nicht. Und dann musst du immer, und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, ein Format finden, was entsprechend angepasst ist. Und da läuft dann Kommunikation, dann größtenteils mal asynchron und dann, ich sag mal, portionierter, was dann ein Präsent oder vielleicht auch Teams-Austausch und so weiter angeht.
Mhm. Ja, klar, wenn Champions League reisen muss, dann hilft nichts, ne?
Das ist so.
Ja. Okay. Und wenn wir jetzt so vom Projekt in die produktive Lösung gucken, dann hast du ja mit der Lösung vermutlich auch wirklich das Leben von dem einen oder anderen ein bisschen verändert. Hat Niko Kovac jetzt was anderes oder für die Spieler irgendwas, was sich verändert hat, wirklich im Daily Life?
Jetzt bin ich selber ja kein Akteur, der nah an den Spielern dran ist, aber ich weiß ja, was wir an Produkten entwickelt haben. So, und das Leben hat sich zunächst einmal für alle Akteure verändert, die mit der Mannschaft zu tun haben und die natürlich auch Empfehlungen Richtung Trainerstab geben, weil sie halt eben ganz viele Handschläge nicht mehr machen müssen und ganz viel automatisiert ist. Und wir haben auch eine Einheitlichkeit dadurch hergestellt. Mhm. Also wenn wir jetzt mal über diese GPS-Dashboards sprechen, dann sind die einheitlich von den Profis bis runter zu U17. Also auch das reicht in den Nachwuchsbereich rein. Mhm. Oder aber, wenn wir mal Richtung Scouting denken, da waren viele Dinge ja vorher gar nicht möglich. Also wir haben uns davon verabschiedet, auf diesen Portalen der Dienstleister zu arbeiten, beziehungsweise ausschließlich zu arbeiten. Okay. Und wir nutzen heute Rohdaten, um zum Beispiel mit diesen Daten dann eigene Definitionen und eigene KPIs zu kreieren. Das heißt, wir kommen in komplett neue Möglichkeiten, die wir ohne diesen technologischen Ansatz vorher gar nicht hatten. Das heißt, wir haben Scoring-Modelle, die mit einem gerahmten Regelwerk, den Entscheidern viel schneller Einblick gegeben und zum Beispiel Spielerbewertungen unterstützen.
Ja, cool. Und ich meine, jetzt gibt es ganz viele Datenenthusiasten draußen, die das immer geil finden, Daten zu sammeln, zu gucken, den Algorithmus draufzusetzen und. Wo habt ihr, ich meine, das ist ja sehr nah wirklich am operativen, also am Kernprozess, ne, Spielbetrieb. Ja. Gibt es denn irgendwas, was ihr messen könnt, wo du wirklich sagen kannst, das hat folgenden Effekt dann auch gebracht?
Also erstmal können wir natürlich die Nutzungsquote unserer Tools messen. Ja. So, und da kann man schon mal sagen, dass ganz viel von dem, was wir jetzt produziert haben, im Daily Business angekommen ist. Also auch da kann man ja schon mal sagen, Nutzungsquote und Wirkungsgrad dessen ist sehr, sehr hoch. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir reden über einen analogen Sport in einer analogen Welt. Retrospektiv machen wir mal ein Beispiel. Wir erkennen über Parameter, dass ein Spieler in die Wahrscheinlichkeit gerät, dass er vielleicht eine Muskelverletzung erleidet. Mhm. Dann können uns die Daten...
So was ist dann zu intensives Training oder so oder durch die Sensorik auch gemessen?
Zum Beispiel, genau. Also man Belastungssteuerung ist ein großes Thema und da kann man mit wissenschaftlichen Ansätzen schon recht gut zum Beispiel Muskelprobleme so ein bisschen predictive vorhersagen. Und ob sie dann aber tatsächlich eintreten oder nicht, das steht erstmal auf dem anderen Blatt Papier. Man kann natürlich retrospektiv, wenn so etwas passiert ist und dann in die Daten schaut und sieht, jo, die Daten haben das schon signalisiert, dass es in die Richtung geht, dann weiß man das. Mhm. Aber dann weiß man es ja auch immer erst, wenn dieser Fall eingetreten ist.
Klar, das ist schwieriges AB-Testing. Den lasse ich jetzt noch mal laufen. Mal gucken, ob er sich dann wirklich wehtut. Und am Samstag muss er auf ihn verzichtet werden. Ne? Das wäre blöd.
Genau, deswegen an der Stelle bin ich immer ein bisschen defensiv und sage, wir erhöhen den Grad von Wahrscheinlichkeiten. Aber dass wir Garantien aussprechen können, dafür ist es zu wenig. Weil am Ende des Tages analoger Sport. Klar. Unfälle und so weiter können immer passieren, das kann man nicht vorhersehen, man kann sich mal vertreten und am Ende des Tages sind die Spieler ja auch Menschen. Naja. So, und was die Menschen dann auch zu Hause noch durchmachen, was sie erleben und so weiter, auch das kann eine Wirkung haben auf eine Leistung. Deswegen sind das alles wichtige Ansätze, die uns da helfen, unsere Belastungssteuerung und ein Training besser zu designen und anzupassen und Empfehlungen auszusprechen. Über Garantien an der Stelle ist es schwierig. Da bin ich mal so ein bisschen defensiv und sage, okay, die werden wir auch mit Technik wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Ja, das ist gerade im Bereich Predictive und KI ist das ja extrem schwierig auch. Ja. Na, da spricht man immer über Wahrscheinlichkeit.
Genau, aber den Grad können wir erhöhen und das tun wir.
Cool. Und wenn man jetzt so, Projekte sind ja immer so ein bisschen auch Manufaktur, ne? Also kein Projekt ist wie das andere. Wenn man jetzt sagen würde, was würdest du im Nachgang anders oder besser machen?
Ja, ein Learning der letzten Jahre, auch zum heutigen Zeitpunkt, ist tatsächlich, man schaut auf sich und man schaut auf die Möglichkeiten, die man hat. Jetzt sind wir meines Erachtens schon recht professionell da dran gegangen. Und was ich aber ehrlicherweise nicht so erwartet habe und nichts auf dem Schirm hatte, und das war ein Learning, war das Thema, dass die Branche noch nicht diesen Reifegrad hat. Mhm. Also wir sind sehr viel auf Datenebene, sehr viel auf Schnittstellenebene. Und dann merkt man, was man vorher nicht berücksichtigt hat, dass Dienstleister oder die Systeme an sich da auf dieser Schnittstellenebene und Datenebene noch gar nicht diesen Reifegrad haben. Und wir auf einmal auf Kinderkrankheiten treffen oder auf Prozesse und Dinge, die man besser machen könnte, aber die Branche gar nicht so weit ist, weil der Fokus darauf noch gar nicht liegt.
Also, ja, klar, ich meine, wenn ihr euch jetzt einmal damit beschäftigt, ich meine, das ist, glaube ich, unzweifelhaft, der BVB ist irgendwie einer der Top 10, ich würde wahrscheinlich Top 1 sagen, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, Top 10 Vereine, ne, mindestens mal in Europa, vielleicht in der Welt, und da guckt man so drauf, ne, und sagt dann, okay, wenn ihr damit jetzt anfangt, dann gibt's natürlich wenige, die von den Dienstleistern die Daten überhaupt schon in der Form wollen, verarbeiten können und auch für ihre, ich sag mal, Steuerung und USPs einsetzen wollen und können. Ne?
Genau, man hat da noch nicht so diese kritische Masse. Also es, ja. Man merkt, es wird immer mehr und mehr Vereine beschäftigen sich damit. Aber es ist ehrlicherweise noch ein unbetretener Weg. Und da kommt man auf einmal an Probleme, die man so nicht erwartet hätte. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, wo man, wo ich jetzt, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, etwas defensiver planen würde, weil wir sind immer ambitioniert und immer sportlich. Das heißt auch sehr ambitionierte Projektzeitpläne und so weiter. Und dann kommt man mit Themen in Kontakt, die man so nicht eingeschätzt hätte. Mhm. Das wäre so meine Sicht heute.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, das sind ein bisschen auch die typischen Projekt-Challenges. Und mit dem Blick nach vorne, gibt es noch irgendwas, an dem ihr noch arbeitet oder Themen, wo ihr sagt, das interessiert besonders, da wollt ihr noch mal rein oder ran?
Ja, wir haben natürlich, wir laufen immer noch mit den ganzen Themen, wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt so viele Fachbereiche, wo wir gerade mit der Automatisierung Prozessverbesserungen noch ganz viel bewirken können. Das heißt, das werden wir ohnehin weiterverfolgen. Und natürlich ist auch perspektivisch der Wunsch, durch diese Menge an Daten und Informationen immer mehr Einblicke zu bekommen, Muster zu erkennen und auch mal vielleicht Kausalitäten daraus ablesen zu können, um dann am Ende des Tages wieder Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen. Mhm. Wir haben mal gesagt, jetzt mal ein kleiner Auszug aus der Vision, also wir wollen halt eben bessere Entscheidungen zum Beispiel auf dem Platz treffen oder halt eben in der Spielerentwicklung oder natürlich im Transfergeschehen. Das sind die Dinge, an denen wir uns orientieren und da werden uns bessere Daten, mehr Daten und natürlich dann auch anstehende Entwicklungen, künstliche Intelligenz, großes Thema, da sicherlich noch mehr helfen können.
Ja, dann drücke ich uns allen die Daumen, dass das für die diesjährige Transferperiode schon ordentlich genutzt hat. So ein bisschen, wir sind ja auch ein KI-GNI-Podcast hier. Du hast ja gerade schon die Brücke auch gebaut. Mit dem Blick nach vorne, hast du Ideen, wo, ich sag mal, GNI für den Spitzensport nochmal einen Unterschied machen kann, wo das einen Wertbeitrag für euch liefert?
Ja, davon bin ich überzeugt. Status quo muss man ehrlicherweise dazu sagen, nutzen wir natürlich KI vor allem als Entwicklungsunterstützung in der Ausentwicklung der ganzen Themen, die wir gestartet haben. Und man muss sicherlich auch über Datenmengen reden, wo man wirklich dann jetzt diese Technologie dann ansetzt. Weil nehmen wir mal den Bereich der Medizin und irgendwie Behandlungsdokumentation. Klar, das ist im Laufe des Jahres viel, aber aus Perspektive von KI und diesen Datenmengen ist es nichts. Und da muss man sicherlich erstmal in die Lage kommen. Und daran arbeiten wir ja genau nach dieser Strategie, immer mehr Informationen zu erfassen, um dann irgendwann wirklich zielgerichtet da auch mal neue Technologien aller künstlicher Intelligenz einzusetzen, um dann wieder Muster zu erkennen oder Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten.
Naja, ich glaube, da ist der Weg gut beschritten, aber noch lange nicht am Ende. Ne? Ja. Da ist noch viel möglich. Ja, wunderbar, Patrick. Ich könnte noch stundenlang länger über den BVB quatschen und freue mich wirklich hier zu sein, aber wir sind schon langsam am Ende angekommen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und wie immer gibt es noch unter www.adesso.de/generativeAI weitere Informationen in den Shownotes. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und hoffentlich haben die Daten zu besseren Transfers und vielleicht sogar dem einen oder anderen zusätzlichen Punkt in dieser Saison geführt. Das würde mich freuen.
Ich hoffe es sehr. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Danke.